gucken, warum ist der Histaminspiegel hoch? Also Histamin ist ja nur der Endauslöser sozusagen. Das ist ja das, wodurch wir dann merken, okay, irgendwas stimmt nicht. Und alles, was davor ist, also sich den Darm anzugucken, die Leber anzugucken, das allermeiste, was auf Stoffwechselebene ist, können wir behandeln. Natürlich nicht alles, aber in den allermeisten Fällen können wir das schon schaffen, das alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Herzlich willkommen zu Healthy Hashimoto, der Podcast für ein gesünderes Leben mit Schilddrüsenunterfunktion und oder Hashimoto. Ich bin die Ann-Kathrin, habe einen Master in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin mit Spezialisierung auf die Schilddrüse. Ja, und ich selbst hatte viele Jahre unter Hashimoto gelitten und bin inzwischen in Remission, also beschwerdefrei. Und ich freue mich sehr, dass du bei der heutigen Folge mit dabei bist. Denn ich habe einen ganz tollen Gast, die Melina Neumann. Melina ist Mitgründerin von HistaFit, eine Plattform und auch ein Kanal für das Thema Histaminintoleranz. Und wir sprechen heute natürlich über das Thema Histaminintoleranz und wie auch der Zusammenhang mit der Schilddrüse vielleicht da ist. Und bevor wir aber in das Thema einsteigen, Melina, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst. Und ja, vielleicht magst du dich auch noch mal kurz selbst vorstellen.
Genau, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Genau, wie Ann-Kathrin schon gesagt hat, ich bin Lina. Ich bin Mitgründerin von HistaFit und mein Beweggrund, in das Thema Histaminintoleranz reinzuschauen, war meine eigene Betroffenheit, wie bei Ann-Kathrin eben auch, dass ich 2015 die Diagnose Histaminintoleranz bekommen habe, wenig Hilfe bekommen habe, viele Ärzte gesagt haben, es ist nicht heilbar, jetzt einfach keinen Rotwein trinken und kein Käse essen, dann wird das schon. Hat sich herausgestellt, dass da viel, viel mehr dahinter steckt und dass man eben auch daran arbeiten kann, beschwerdefrei zu werden. Und auf meinem Weg dahin habe ich eben ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, unter anderem auch meine Mitgründerin Anna. Und so haben wir 2020 dann HistaFit ins Leben gerufen, wo wir Online-Kurse anbieten für Betroffene, um wieder beschwerdefrei zu werden, die Ursachen ganzheitlich anzugehen. Und seit ein paar Jahren gibt es auch HistaFood und HistaNutri. Das sind histaminarme, fruktosearme, glutenfreie, laktosefreie Nahrungsergänzungsmittel und sehr, sehr leckere Lebensmittel.
Ah, wie cool. Siehst du, das hatte ich irgendwie noch gar nicht so auf dem Schirm. Dann muss ich nochmal genauer bei euch auf dem Kanal schauen. Da können wir nachher nochmal gern kurz drüber sprechen. Was mich auch mal so interessieren würde, also ne, viele haben ja inzwischen einfach Darmbeschwerden. Irgendwie merkt man, okay, das irgendwie vielleicht ist das nicht so, wie das sein sollte. Aber vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, was jetzt genau eine Histaminintoleranz ist und wie sie auch entsteht.
Eine Histaminintoleranz ist keine klassische Nahrungsmittelunverträglichkeit, wie wir das jetzt von Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit kennen. Es ist vielmehr eine Stoffwechselstörung. Also ich würde es in die Kategorie einordnen. Und es ist erstmal ein Zustand, dass ein zu hoher Histaminspiegel im Körper ist. Wir nehmen Histamin über Lebensmittel auf. Unser Körper selber produziert auch Histamin. Das ist der große Unterschied zu Laktose, Gluten und so weiter, was unser Körper ja nicht selber bildet. Das heißt, wir brauchen Histamin. Aber wenn Histamin zu viel im Körper vorhanden ist, also dieser Spiegel zu hoch ist und wir sagen immer, wenn das Fass dann sozusagen überläuft, dann entstehen eben ganz, ganz viele verschiedene Symptome und Beschwerden. Da kann ich gleich gerne auch nochmal drauf eingehen. Ja. Im Prinzip meint es erstmal, dass der Körper mehr Histamin in sich trägt, als er abbauen kann. Mhm. So, das ist so dieser Zustand, den wir auch Histaminose nennen. Das ist eigentlich keine Allergie oder Intoleranz in dem Sinne, sondern einfach eine Verschiebung des Spiegels, der dann eben zu Beschwerden führt.
Okay. Und du hast ja gerade schon gesagt, du warst auch selbst betroffen. Was sind denn so typische Symptome und wo hast du auch gemerkt, so irgendwas ist hier nicht richtig?
An mir selber habe ich das erstmal an Kopfschmerzen und Magen-Darm-Beschwerden gemerkt. Das ist, glaube ich, so das, wo die meisten erstmal so bemerken, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Bei vielen Betroffenen tritt das ja so 1 bis 3 Stunden nach dem Essen auf. Bei vielen tritt das aber auch nach stressigen Situationen auf oder nach Sport oder auch während körperlicher Aktivität. Deswegen kann man das immer gar nicht so pro forma aufs Essen schieben, weil es viele Auslöser für Histamin gibt. Typische Symptome sind aber auch Entzündungsreaktionen, also gerade auf der Haut, unreine Haut, Akne, Pickel, entzündete Haut. Nesselsucht, also Urtikaria gehört auch dazu, juckende, brennende Stellen. Dann Übelkeit ist auch ganz typisches Symptom, Brain Fog, Konzentration und Gedächtnisstörungen, innere Unruhe, aber auch starke Müdigkeit und Erschöpfung kann dazugehören. Auf der anderen Seite, dass man da so auf der einen Seite das Gefühl hat, die Zellen sind so am Wuseln und man ist irgendwie total innerlich unruhig und kann vielleicht auch gar nicht richtig schlafen. Auf der anderen Seite ist man total erschöpft und ja, also mir ist es sehr schwer gefallen, auch meinen Alltag zu wuppen mit diesen ganzen Symptomen. Grippesymptome können auch dazu gehören. Also ich habe mich auch oft gefragt, werde ich jetzt krank oder ist es wieder das Histamin, also laufende Nase, ein bisschen Halskribbeln, fiebriges Gefühl kann auch dazu gehören. Wenn die Leber eines der Hauptsymptome oder Hauptursachen ist, können auch Symptome auftreten, wie dass man nachts aufwacht, zwischen 2 und 3 Uhr nachts, oder auch morgens speziell ganz doll ausgeprägte Symptome hat, wie Übelkeit oder viele berichten auch, dass sie sich dann wie vom Trecker überfahren fühlen. Also richtig matschig. Genau, das sind erstmal so die Hauptpunkte. Eine Sache noch, Histamin kann sich auch auf unsere Emotionen auswirken. Also kann zum Beispiel auch Angststörungen oder depressive Verstimmungen begünstigen. Also hat quasi dann immer einen Einfluss auf eher negative Emotionen, wenn der Histaminspiegel zu hoch ist.
Krass auf jeden Fall, weil das hatten wir aber auch schon mal besprochen, ne? Das sind so ähnliche Symptome, auch wie bei einer Schilddrüsenunterfunktion oder auch bei Hashimoto. Und ja, dann muss man sich halt auch erstmal fragen, okay, was habe ich jetzt vielleicht davon? Habe ich auch beides? Das ist natürlich auch so ein Thema und das sehe ich natürlich viel in meiner Arbeit mit meinen Kundinnen. Das seht ihr, glaube ich, auch viel mit der Arbeit mit euren Kunden, dass das doch relativ häufig auch zusammen auftritt, ne? So eine Histaminintoleranz und eine Schilddrüsenunterfunktion.
Ja, total. Also ganz, ganz viele auch aus unserer Community, die unsere Kurse belegen, haben zusätzlich noch ein Problem mit der Schilddrüse, also Hashimoto ganz, ganz oft. Und wir sehen es auch immer öfter, dass das eben koexistiert. Man kann gar nicht so genau sagen, was jetzt zuerst da war. Meistens schleicht sich das ja irgendwie ein. Es begünstigt sich ja auch leider sehr gegenseitig. Also es ist ja so ein Teufelskreis. Dadurch, dass Histamin ja einmal diese ja, Entzündungsreaktionen ausrufen oder ausführen kann. Es ist ja ein Entzündungsmediator im Körper und hat auch einen Einfluss auf immunologische Prozesse. Und das sind ja auch beides, also einmal inflammatorische Prozesse und einmal immunologische Prozesse, die ja auch auf die Schilddrüse oder die Schilddrüsenzellen einen ganz großen Einfluss hat. Und deswegen ist es so, dass eben ein hoher Histaminspiegel beziehungsweise die Aktivierung der Mastzellen, das sind die Zellen, die Histamin speichern und dann ausschütten, wenn Reize da sind, dass wenn das im Körper passiert, dass das eben auch einen Einfluss auf die Schilddrüsenzellen haben kann und auch auf die Symptome und die Entzündungsreaktion, die dann bei einem Hashimoto dann auch entstehen. Andersherum ist es so, wenn Hashimoto besteht, entstehen ja auch wieder Entzündungsreaktionen, wodurch die Mastzellen im Körper aktiv werden und wieder mehr Histamin ausschütten. Das heißt, es ist so ein richtiger Teufelskreis, der dann in Gange kommt und deswegen ist es ja, nicht untypisch, dass es gleichzeitig auftritt und es ist dann total wichtig zu schauen, welche Maßnahmen man treffen kann, um diesen Kreis so ein bisschen zu durchbrechen.
Da wollte ich noch eine kurze Zwischenfrage stellen, weil das hört man ja tatsächlich oder liest man dann sehr schnell, ne? Wenn man irgendwie was zur Histaminintoleranz mal googelt oder so, dann ist immer so diese Mastzellenaktivierung. Da kannst du vielleicht auch noch mal so kurz für jemanden, der noch sich da gar nicht groß auskennt, mal so kurz einordnen, wofür haben wir überhaupt diese Mastzellen? Die haben wir ja alle.
Genau. Ja, das ist auch super wichtig, dass wir die haben. Das sind nämlich, also man kann sich die so ein bisschen vorstellen wie die Wächter in unserem Körper. Ich sage mal, das ist so ein schönes Bild, die quasi immer, wenn Reize von außen kommen oder potenzielle Gefahr für den Körper lauert, also das kann auch ein viraler Infekt sein. Wenn man eine Muskelaktivitätsstörung hat, kann das auch schon ein Reiz sein wie körperliche Aktivität, Hitze, Kälte, Stress, egal ob positiv oder negativ, also jegliche Form von Reiz kann dazu führen, dass diese Mastzellen aktiviert werden. Und die Mastzelle entscheidet quasi selber, je nachdem, wie stark der Reiz ist, ob sie jetzt sich quasi aktiviert. Und sie kann eine Reihe von chemischen Mediatoren ausschütten, unter anderem eben Histamin. Weil da gehören auch noch ganz viele andere Botenstoffe dazu und auch Gewebshormone. Histamin hat auch eine Funktion noch auch als Gewebshormon, als Botenstoff, als biogenes Amin. Also es sind ganz, ganz viele Funktionen, die dahinter stecken. Und die Mastzellen sind so ein bisschen dafür da, ja, auch wenn jetzt ein Hashimoto besteht und da eben Entzündungsreaktionen daraus kommen, dass diese Mastzellen merken, oh, hier stimmt irgendwas nicht und schütten dann Histamin aus. Das ist auch bei einer Erkältung zum Beispiel. Also wenn man einen viralen Infekt hat oder Bakterien im Körper hat, irgendwas, was da nicht hingehört, werden die Mastzellen aktiv. Und das kann dann auch wirklich chronisch werden, dass diese dann vermehrt dauerhaft Histamin ausschütten. Manchmal sogar dann auch ohne Reize, weil die einfach so überlastet und überreizt sind, dass die dann auch total sensibel sind und ja, wortwörtlich dünnhäutiger werden und dann schneller aufgehen und Histamin und Co. freisetzen.
Was ist denn jetzt, also wenn eine Schilddrüsenunterfunktion auch eine Ursache sein kann, was kann noch Ursache sein? Du hattest gerade eben noch von Leber gesprochen, du hattest auch gesagt, irgendwie Sport. Was, also wir denken ja immer ganz häufig dann an Ernährung, ne? Und wenn diese Diagnose dann steht, dann heißt es so, oh mein Gott, ich darf nie wieder histaminhaltige Lebensmittel essen. Und es bezieht sich alles noch so sehr stark auf Ernährung. Aber bei dir höre ich ja schon raus, das ist eigentlich viel, viel mehr als die Ernährung. Und was kann da alles so die Ursache sein?
Genau, also wie du sagst, viele schieben es auf die Ernährung. Ich ja am Anfang auch. Also jedes Mal, wenn ich Symptome hatte, habe ich gedacht, so, was habe ich jetzt schon wieder Falsches gegessen? Was war schon wieder auf meinem Teller nicht richtig? Und deswegen finde ich das super, dass du da nochmal drauf eingehst, weil das wäre einfach so ein bisschen den Blick öffnen für andere Dinge, weil das bei Histamin ganz, ganz wichtig ist. Sowas wie Sport oder Hitze, Kälte, Stress, das sind alles mit Auslöser. Und die Ursachen, die dahinter liegen, wie gesagt, das kann das Thema Schilddrüse sein, es kann aber auch das Thema Leber sein, denn in der Leber haben wir eines der Hauptenzyme für den Histaminabbau. Es gibt so zwei Hauptenzyme, das ist einmal die HNMT, Histamin-N-Methyltransferase, kompliziertes Wort, muss man sich nicht merken. Wichtig zu merken ist, dass dieses Enzym eben in der Leber sitzt und primär das körpereigene Histamin abbaut. Und das ist eben auch wichtig für alle, die von Hashimoto betroffen sind, weil die haben meistens nämlich ein Problem mit dem körpereigenen Histamin. Also gar nicht mit dem, was von außen kommt. Das wird nämlich eher über den Darm abgebaut. Sondern die haben eben Probleme damit, dass die Mastzellen sehr aktiv sind und viel Histamin ausschütten. Und da brauchen wir eben diese HNMT. Sitzt auch in den Bronchialschleimhäuten zum Beispiel, aber ein Großteil sitzt eben in der Leber. Und wenn die Schilddrüse nicht ganz gesund ist, ist meistens auch die Leber nicht ganz gesund. Und da haben wir dann auch wieder einen Zusammenhang. Alles begünstigt sich ja irgendwie, dass wir das Thema auch nochmal anschauen dürfen. Also überlastete Leber, Fettleber, das ist ein Thema. Dann haben wir aber auch das Thema Darm noch, denn da sitzt also das zweite Enzym, das ist die Diaminoxidase. Das Enzym hört man mal eher so im Histaminkontext, kurz DAO. Und die DAO, die baut eher das Histamin ab, was von außen kommt, also was wir über die Nahrung aufnehmen. Deswegen sitzt es auch im Darm. Wir haben die DAO aber auch im Blut zum Beispiel. Und wenn der Darm aus dem Gleichgewicht geraten ist oder die Darmschleimhaut nicht intakt ist, also zum Beispiel Leaky Gut besteht, wodurch ja auch wieder Entzündungsprozesse getriggert werden, oder eine Darmflora-Dysbiose vorhanden ist, oder Parasiten, Candida-Hefepilzbefall. Also es gibt ja ganz, ganz viele Mitursachen sozusagen, die den Darm aus dem Gleichgewicht bringen können. Und wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann ist das auch eine Ursache. Und da diese drei Organe, also ich sage immer so, das ist dieses magische Ursachendreieck, Schilddrüse bzw. Hormone, Leber, Darm, meistens ist überall ein bisschen was. Also ich sehe es selten, dass ein Betroffener oder eine Betroffene nur Darmprobleme hat und es dann reicht, eine Darmkur zu machen und dann ist alles wieder perfekt. Also es gibt es auch. Meistens dürfen die sich aber dann auch nochmal die Leber und die Schilddrüse anschauen.
Aha, okay. Ja, super spannend, dass du das sagst, auch ganz wichtig. Auch mit dem Candida zum Beispiel. Ne? Ich hatte jetzt auch dann letzte Woche noch eine Masterclass gegeben, so eine Darm-Masterclass, wo ich auch über den Candida gesprochen habe, wo ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie es euch geht, aber ich finde, da ist die Studienlage noch ziemlich dünn.
Ja.
Aber es ist trotzdem so ein Pilz, den ich tatsächlich auch selber hatte, den ich auch ganz häufig so bei meinen Teilnehmerinnen auch sehe. Leaky Gut ist einfach so ein ganz großes Thema, eh bei Autoimmunerkrankungen, also einfach diese durchlässige Darmschleimhaut, wie du schon sagst, ne, die wird halt einfach gebraucht, um das DAO-Enzym auch ordentlich bilden zu können. Dafür brauchen wir dann auch wieder Schilddrüsenhormone und T3 und so weiter. Also ja, das ist Ja, nicht einfach mal nur die Ernährung, wie du sagst. Und vielleicht kann man das jetzt schon mal so ein bisschen vorweggreifen, wenn jetzt jemand auch sich dachte, ja, nee, ich kümmere mich dann um die Ernährung und dann wird das schon passen. Und vielleicht so ein ganz grober Umriss, wo du sagst, okay, wo muss man halt eigentlich wirklich hingucken? Oder wie findet man vielleicht auch raus, wo ist denn jetzt mein Hauptproblem und warum habe ich dieses Problem mit Histamin?
Da kann man auf jeden Fall, also wichtig zu wissen, es gibt diese, sag ich mal, drei Hauptbaustellen. Es gibt natürlich noch ganz viele Nebenschauplätze im Körper. Meistens hängt das aber alles miteinander zusammen. Deswegen empfehlen wir immer so diese drei Hauptbaustellen einmal abzuklappern und testen zu lassen, dann mal eine Stuhlanalyse machen zu lassen. Das ist so unser absoluter Favorit. Das geht mittlerweile auch ohne Arzt, weil einige von uns haben da schon die ein oder andere Erfahrung gemacht mit dem Arzt, der sich da manchmal nicht immer, also kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber manchmal ist es da ein bisschen schwierig. Deswegen kann man das auch mittlerweile direkt über Labore machen, Stuhlanalysen zu machen, sich wirklich mal die Darmflora anzugucken, die Parameter für die Darmschleimhaut, Candida, Parasiten, und alles mittlerweile richtig gut testen. Bei der Leber ist es so ein bisschen schwieriger. Also man kann Leberwerte messen lassen, abnehmen lassen beim Arzt. Dieser Referenzbereich ist nur einfach sehr schwammig und sehr weit gefasst. Das heißt, auch wenn diese Leberwerte im grünen Bereich sind, waren sie bei mir auch, kann die Leber trotzdem überlastet sein. Und wenn diese Leberwerte erhöht sind, dann ist das ein Zeichen, dass die Leber wirklich schon sehr, sehr lange sehr, sehr doll überlastet ist. Also dann ist eigentlich schon, ich will nicht sagen zu spät, aber echt allerhöchste Eisenbahn, jetzt was zu tun. Deswegen ist es bei der Leber, macht es da Sinn, Schwermetalltests zu machen, weil die oft durch Schwermetalle belastet oder überlastet ist. Und gegebenenfalls auch den Epstein-Barr-Virus zu testen. Das ist jetzt gerade auch durch diese ganze Corona-Zeit nochmal so richtig aufgeflammt. Der hat sich ja oft reaktiviert nach der Infektion. Und den mal zu gucken, ob der reaktiv noch schlummert, der setzt sich nämlich auch gerne auf die Leber. Und anhand der Symptome, also bei mir war ganz klar, ich bin nachts um 3, kannst du echt den Wecker nachstellen, aufgewacht, hatte Schweißausbrüche, Kreislaufzusammenbrüche, Übelkeit. Habe mich morgens total gerädert gefühlt. Also das ist ein ganz eindeutiges Lebersymptom. Und auch Leberschmerzen zum Beispiel, wenn man unterhalb der Rippe so Druck fühlt auf der rechten Seite, dann ist das auch schon ein sehr deutliches Zeichen. Also da muss man so ein bisschen verschiedene Sachen miteinander kombinieren. Und bei der Schilddrüse gibt es ja auch Gott sei Dank gute Möglichkeiten, übers Blut dieses alles testen zu lassen. Und ich würde empfehlen, ja, da mal verschiedenste Parameter zu testen, je nachdem, wo die Hauptursachen oder die Hauptsymptome auch sind. Also nicht Ursachen, Symptome. Wenn man viel Darmprobleme hat, kann man damit erstmal anfangen. Man muss jetzt nicht erstmal alles testen. Und dann kann man langsam auf Ursachenbehebung gehen.
Das heißt, ihr geht aber auch viel über Tests auch. Also ihr sagt jetzt auch nicht unbedingt, okay, du hast jetzt halt die Darmprobleme, also wird der Fokus irgendwie auf dem Darm liegen, sondern ihr geht schon, klappert unterschiedliche Tests ab, zumindest empfiehlt ihr das auch und wird wahrscheinlich auch so ein bisschen das Vorgehen sein bei euch in den Online-Kursen. Und dann schaut ihr einfach auch schwarz auf weiß, wo können wir jetzt was sehen, wo können wir auch eine Schieflage sehen, ne?
Genau, also es ist keine Pflicht, das zu machen. Man kann die Darmkur und Leberkur auch durchaus so machen. Ich hatte damals, als ich das gemacht habe, auch nicht 100% alle Parameter. Ich habe so ein bisschen auf meinen Körper gehört und dann ausprobiert. Schaden tut das auch nicht, egal ob man jetzt eine perfekte Darmflora hat oder nicht. Es ist nur hilfreich, nochmal zu gucken, was man vielleicht on top noch machen kann oder in welche Richtung man als erstes geht. Grundsätzlich empfehlen wir so die Reihenfolge erst, sich den Darm anzuschauen, vor allem auch den dünnen Darm. Da ist ja auch gerne mal diese SIBO oder Dünndarmfehlbesiedlung ist der andere Begriff. Da darf man auch nochmal hinschauen als allererstes, dann den Dickdarm sich anzugucken, dann die Leber und dann Schilddrüse. Also so die Reihenfolge empfehlen wir so ein bisschen. Genau, da haben wir so die besten Erfahrungen mitgemacht. Und das hilft natürlich total, wenn man da irgendwie Tests hat und weiß, okay, ich habe vielleicht wirklich eine Darmflora-Dysbiose oder Leaky Gut, dass man dann die Ernährung noch mal ein bisschen spezifischer anpassen kann.
Und ich finde es total gut, dass du gesagt hast, mal so ein bisschen auf die Leber auch achten, wenn man da so einen gewissen Druck auch verspürt, weil das ist nämlich auch so eine typische Aussage, die ich auch schon mal unzählige Male gehört habe. Ja, bei der Leber spürt man aber nichts. So. Also, und ich finde schon, ja, natürlich ist das halt eher ein Organ, was jetzt, ne, wo nicht dann die Motz Schmerzen oder wenn eine Fettleber da ist und so, ne? Das ist jetzt nicht so, nicht die typischen Symptome, die man hat, aber ich finde schon, dass man durchaus auch ein bisschen was an der Leber merken kann. Wie du schon sagst, das ist eigentlich gut beschrieben, so ein gewisser Druck irgendwie in so ein
Ja,
Unwohlsein.
also ich habe das auch gespürt, also nicht bei meinem ersten Mal, aber jetzt nach meiner Infektion mit Covid. Danach ging es bei mir tatsächlich histamintechnisch auch nochmal so ein bisschen ab. Da hatte ich so ein kleines, also ich will nicht sagen Rückschlag, es war einfach dann nochmal eine Mastzellaktivierung
Ja.
und halt wirklich Leberschmerzen. Da habe ich das erste Mal auch so wahrgenommen und die, ja, die kann sich definitiv auch melden.
Beim Thema Schilddrüse jetzt, kann man da nochmal irgendwie sagen, dass die Histaminintoleranz die eine Schilddrüsen vielleicht schon eine Schilddrüsenunterfunktion auch verschlechtern kann oder umgekehrt? Also gibt es da auch nochmal irgendwie so ein Zusammenspiel?
Ja, also beides begünstigt sich definitiv auch auf der Basis negativ, weil eben dieser, also Histamin auch als Mediator sozusagen einen Einfluss auf die Schilddrüsenzellen haben kann. Also das kann in Schilddrüsenunterfunktion oder auch in Hashimoto ausarten. Und andersherum ist es so, Histamin ist ja auch ein Gewebshormon und das spielt sich ja alles auch mit Schilddrüsenhormonen und anderen Hormonen so ein, auch Stresshormonen. Und es ist so, wenn, also man kann sich das so ein bisschen wie so ein Mobile vorstellen, wenn so ein Parameter irgendwie nicht passt, ein Hormon da nicht richtig arbeitet oder zu viel oder zu wenig vorhanden ist, dann müssen die anderen sich auch irgendwie neu justieren und das bringt immer alles so ein bisschen ins Schleudern und ins Wanken. Deswegen, ja, kann man das durchaus sagen, dass die sich auch total gegenseitig begünstigen und ja, es ist wie so Zahnräder, die ineinander greifen. Wenn ein Zahnrad irgendwie einen Zacken ab hat, dann läuft das ganze System nicht mehr. So kann man sich das vielleicht auch bildlich noch mal ein bisschen besser vorstellen. Und genau, deswegen ist es so wichtig, beides im Blick zu haben.
Ja. Was ich ganz lange auch nicht auf dem Schirm hatte, ist das Thema Östrogen, Östrogendominanz im Zusammenhang mit der Histaminintoleranz. Da bin ich jetzt auch nochmal durch eure Arbeit auch nochmal so ein bisschen tiefer eingestiegen. Und vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen den Zusammenhang erklären, weil eine Östrogendominanz ja auch wirklich ein typisches Symptom ist oder auch eine Folge ist von einer Schilddrüsenunterfunktion. Also das ist einfach sehr, sehr häufig der Fall, letztendlich, weil natürlich auch ein überschüssiges Östrogen in der Regel schlechter abgebaut wird bei einer Schilddrüsenunterfunktion durch eine schlechtere Darmtätigkeit und es gibt noch andere Ursachen. Aber es gibt definitiv auch einen Zusammenhang mit der Histaminintoleranz, ne?
Genau, denn Östrogen fördert die Histaminausschüttung im Körper und kann auch den Histaminabbau so ein bisschen hemmen. Und wie du auch sagst, Östrogendominanz haben wir auch ganz oft bei unseren Frauen in der Community. Und viele Frauen merken es tatsächlich auch während des Zyklus. Denn zum Eisprung hin erhöht sich ja der Östrogenspiegel natürlicherweise. Und viele beobachten es dann auch, dass sie eben um den Eisprung herum, also wenn so der Peak quasi ist von Östrogen, dass sie dann auch mehr Histaminsymptome bekommen. Also diesen Zusammenhang können wir tatsächlich auch beobachten, dass viele dann denken so, ich mache gar nichts anders und mir geht es irgendwie so schlecht, das ist dann häufig dieser hohe Östrogenspiegel. Und deswegen, also das ist auch so eine Vermutung, dass deswegen auch so viele Frauen von einer Histaminintoleranz betroffen sind, weil Östrogen da eben so einen großen Einfluss hat und eben auch viele Frauen in den Wechseljahren, wo sich ja Östrogen und Progesteron einmal komplett umsortieren und häufig auch Östrogen dominanter ist in dieser Phase, weil Progesteron zu wenig ist oder Östrogen untypisch hoch ist. Und das kann eben auch dazu führen, dass Histaminsymptome verstärkt werden. Das ist dann auch wieder das körpereigene Histamin. Und das ist dann auch nochmal ein Grund mehr, sich die HNMT anzugucken, also die Leber anzugucken. Und ich würde sogar fast sagen, dass das Leberthema da so ein bisschen präsenter sein kann sogar, weil die Leber ja auch Östrogene abbauen kann. Also Darm auch, Leber auch. Und genau, deswegen gibt es da auch eben diesen sehr starken Zusammenhang und wir sehen es in der Community, dass ganz, ganz viele eben auch die Östrogendominanz haben, auch ohne Hashimoto oder Schilddrüsenunterfunktion, aber viele eben auch mit.
Okay. Das heißt, wenn ich jetzt also einen Verdacht habe auf eine Histaminintoleranz, dann kann man natürlich auch erstmal zu euch kommen. Dann sprechen wir auch gleich nochmal drüber, wie man euch dann auch erreichen kann. Aber du hast jetzt vorhin auch schon gesagt, ein Stuhltest bietet sich auf jeden Fall an. und verschiedene Bluttests. Also kann ich da jetzt einfach zu einem Hausarzt gehen und mal sagen, ich habe da so einen Verdacht, können Sie das vielleicht mal checken lassen, die und die Werte? Oder wie ist da so eure Empfehlung?
Ja, also wir haben die besten Erfahrungen damit gemacht, wenn man schon so ein bisschen erfahren zum Arzt geht, also vorinformiert, höflich vorinformiert, so würde ich sagen. Dass man natürlich auch nicht besserwisserisch rüberkommt, aber dass man schon so ein bisschen sagt, ich habe einen Verdacht, ich hätte gerne die und die Werte getestet. Also vor allem auch, wenn es darum geht, zu testen, ob man überhaupt eine Histaminintoleranz hat. Dass man einfach sagt, hey, okay, es gibt Histaminwerte, es gibt DAO-Werte, ich kann Histaminabbauprodukte im Urin messen. Einzelne Werte bringen leider nicht ganz so viel, weil die nicht so aussagekräftig sind. Wir empfehlen immer eine Kombination. Auch noch den TAC-Wert, die totale Histaminabbaukapazität, die man messen lassen kann. Und so kann man so ein bisschen schauen, wie die DAO und die HNMT arbeiten und ob gegebenenfalls die Mastzellen noch so ein bisschen überaktiv sind. MCAS, also Mastzellaktivierungssyndrom, zu testen, ist leider ein bisschen komplizierter. Da gibt es leider auch sehr, sehr wenig Anlaufstellen in Deutschland oder allgemein wenig Ärzte, die da helfen können oder auch testen können. Und wenn es dann um die Ursachen geht, also man jetzt wissen möchte, ist das Nährstoffmangel, ist das ein Leaky Gut und so weiter, kann es auch total helfen, sich da an Gastroenterologen zum Beispiel beim Thema Darm zu wenden. Ich hatte damals Glück mit einer Internistin, also einer Ärztin für innere Medizin. Das ist auch ein guter Ansprechpartner oder kann sein und eben auch der Hausarzt oder die Hausärztin. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich habe verschiedenste Erfahrungen mit Ärzten gemacht, sowohl positiv als auch negativ. Wenn man nur das Gefühl hat, man kommt da nicht weiter und ist irgendwie seit Jahren nur von Arzt zu Arzt unterwegs, sagen wir auch dann irgendwann, okay, komm, schnapp dir ein Labor. Also wir haben auch Labore, mit denen wir zusammenarbeiten. Mach es darüber und alles das, was du drumherum erstmal gerade nicht messen kannst, lass es sein, fang erstmal an. Meistens dadurch, dass wir anfangen und diesen ganzheitlichen Ansatz haben, es ist auch so, dass Werte, die vor dem Ungleichgewicht waren, sich auch von alleine wieder zurechtzuppeln, weil eben alles miteinander zusammenhängt. Also es ist jetzt nicht notwendig, jeden einzelnen Wert und jede kleinste Diagnose irgendwie sofort wissen zu müssen.
Wie ist da eure Erfahrung? Ist das Thema Histaminintoleranz bei den, sage ich auch jetzt mal bei den Hausärzten, das sind ja einfach mal und Ärztinnen die erste Anlaufstelle, ist das bei denen schon präsent und angekommen oder ist das eher auch so, sage ich mal, wie auch wir bei Hashimoto zum Beispiel, Schilddrüsenunterfunktion? Ja, sie wissen darüber, aber es wird halt dann auch irgendwie nur einseitig getestet und auch eher relativ häufig leider abgetan. Wie ist das da bei der Histaminintoleranz?
Ist leider genauso. Also ist immer noch so. Ich war jetzt länger nicht mehr beim Arzt, aber das, was ich so von Betroffenen höre, ist das leider immer noch so. Und ich bin jetzt umgezogen und habe mir hier auch neuen Ärzte, also neue Ärzte gesucht und habe das dann auch immer erzählt. Und das war so 50-50. Manche haben es noch nie gehört in ihrem Leben. Manche glauben, es gibt es nicht. Und dann gibt es welche, die sagen, ah ja, das hat meine Frau auch oder was auch immer. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, so ein bisschen mehr als vor. Ja, vor 7, 8 Jahren, als ich die Diagnose hatte, ist es schon präsenter geworden, aber immer noch viel zu wenig. Also da fehlt einfach wirklich noch die Aufklärungsarbeit.
Okay. Gut zu wissen, okay. Auch gut zu wissen, dass es dann jetzt auch einfach ja, Experten wie euch gibt, dass wenn man da einfach, also entweder kann man ja auch mal Glück haben, ne? Das ist ja auch mal eine schöne Erfahrung und man hat direkt einen Arzt oder eine Ärztin, die sagt so, ja, dann habe ich mich auch schon mal ein bisschen auseinandergesetzt. Oder aber, dass man halt weiß, okay, man muss nicht ewig weit rumirren. Vielleicht auch noch mal so kurz Richtung Abschluss hin. Du bist ja jetzt quasi auch beschwerdefrei, ne? Und ich fand es auch mal ganz schön und erfrischend, dass du gesagt hast, okay, es gab Covid. Das hat irgendwie reingehauen. Es gab auch zeitweise wieder eine Verschlechterung, weil ich finde, das ist ganz wichtig. Das kann auch bei der Schilddrüse passieren, auch bei Hashimoto. Auch ich hatte eine schwerere Nasennebenhöhlenentzündung und danach ging es mit meinen Schilddrüsenwerten wieder bergab. Also ich finde, das ist auch einfach so ein realistisches Bild. Wir sind ja keine Maschinen, unser Körper ist keine Maschine. Aber wie hast du es dann letztendlich, vielleicht kannst du das nochmal so grob irgendwie zusammenfassen. Was waren für dich so die wichtigsten Maßnahmen? Wie hast du das dann auch da rausgeschafft?
Das Wichtigste für mich war immer wieder, ja, neugierig wie so ein Detektiv quasi auf Detektivarbeit zu gehen und zu gucken, Wo ist die Ursache? Also nicht jetzt der Auslöser, was habe ich Falsches gegessen, sondern wirklich zu gucken, okay, was könnte es jetzt gerade sein? Ist meine Leber irgendwie gerade überlastet? War ich viel mit Umweltgiften in Kontakt, mit Schwermetallen in Kontakt? Bei Covid war es zum Beispiel auch, dass dadurch meine Darmflora komplett, also alle guten Darmbakterien waren komplett zerstört, dass ich da dann wieder hingucken durfte und dann meine Mastzellen wieder stabilisieren durfte, dann nochmal Leberkur gemacht habe gegen den Epstein-Barr-Virus. Also geguckt habe, okay, ich hatte diesen Infekt, was passiert dadurch im Körper und wo ist wieder der Histamin-Zusammenhang? Da dann wieder hinzugucken, natürlich möglichst nicht in Panik zu verfallen, weil natürlich kriegt man dann auch so Flashbacks und denkt sich so, oh Gott, jetzt geht das alles wieder von vorne los. Oder oh Gott, das ist jetzt ein Rückschlag. Sondern ich versuche das dann immer als neue Möglichkeit zu sehen, da nochmal mehr in Kontakt mit meinem Körper zu gehen und zu gucken, was er jetzt braucht. Und das, was mir auch extrem geholfen hat, ist auch nochmal so ein bisschen in meine innere Welt zu gehen, also nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der mentalen Ebene. Zu gucken, was blockiert mich da vielleicht oder was stresst mich da innerlich, wie sieht mein Nervensystem aus, das vielleicht auch dysreguliert. Also immer offen dafür zu sein, auf verschiedenste Bereiche nochmal einen Blick zu werfen. Denn nur weil ich jetzt einmal eine Darmkur gemacht habe, heißt das ja nicht, dass mein Darm jetzt mein ganzes Leben lang perfekt gesund ist, denn wir sind nun mal täglich Schwermetallen ausgesetzt, Umweltgiften ausgesetzt. Wir kriegen mal einen Infekt. Das gehört einfach zum Leben dazu. Wir haben mal stressige Phasen. Und da immer wieder zu gucken, okay, was kann ich meinem Körper Gutes tun? Was ich jetzt auch mache, ist, dass ich pro forma einmal im Jahr auch Leberentgiftung mache. Und jetzt zum Beispiel, ich war gerade im Urlaub und da war eine sehr hohe Abgasbelastung. Ich hab mich so vergiftet gefühlt danach und ist auch gesagt, okay, ich werde es im November definitiv nochmal mit unserer Community 4 Wochen Leberkur machen. Einfach nach dem Bauchgefühl gehen. Das ist, glaube ich, so mit das Wichtigste.
Schön. Und auch vielleicht nicht in diese Panik, in dieses Panikverhalten und dieses einseitige Denken verfallen, von wegen, okay, ich habe jetzt eine Histaminintoleranz oder ich habe jetzt schon mal die Diagnose, ich darf jetzt nie wieder histaminhaltige Lebensmittel essen und dann so in dieses, oh mein Gott, wie ist jetzt meine Ernährung? Also das höre ich ja bei dir auch gerade raus. Vielleicht war es das am Anfang auch so, aber rückblickend ist es dann doch eher so ein Gesamtpaket, wie man eine Histaminintoleranz am besten einfach behandelt und nicht wirklich nur den Fokus. Das ist vielleicht nochmal eine ganz wichtige Message. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen. Also ist eine Histaminintoleranz mehr oder weniger heilbar und muss man tatsächlich jetzt für immer histaminhaltige Lebensmittel meiden?
Also ich ernähre mich seit Jahren nicht mehr histaminarm und ich habe keine Beschwerden. Also es ist definitiv möglich. Ich sehe das bei unserer Community auch immer wieder. Ich liebe das total, dann immer zu sehen, dass die nach ein paar Wochen oder Monaten erreicht haben und jetzt auch wieder sich nicht histaminarm zu ernähren. Also ja, eine Histaminintoleranz kann verschwinden. Dabei geht es aber auch viel mehr darum, nicht das Histamin zu bekämpfen, doof gesagt, sondern zu gucken, warum ist der Histaminspiegel hoch? Also Histamin ist ja nur der Endauslöser sozusagen. Das ist ja das, wodurch wir dann merken, okay, irgendwas stimmt nicht. Und alles, was davor ist, also sich den Darm anzugucken, Leber anzugucken, das Allermeiste, was auf Stoffwechselebene ist, können wir behandeln. Natürlich nicht alles, aber in den allermeisten Fällen können wir das schon schaffen, das alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Es gibt auch Ursachen einer Histaminintoleranz, wie zum Beispiel eine instabile Halswirbelsäule, was halt dann eben auf muskulärer Ebene ist, durch Unfälle oder was auch immer. Also wenn wirklich durch äußeren Einfluss irgendwas geschädigt wurde am Bewegungsapparat, das sind dann Sachen, die sind ein bisschen schwerer zu beeinflussen. Aber ansonsten ist es wirklich gut möglich, eine Histaminintoleranz so gut in den Griff zu bekommen, dass sie einen im Alltag einfach nicht mehr beeinträchtigt. Also auch als ich jetzt durch Covid diese Mastzellaktivierung hatte, ich habe mich trotzdem weiter histaminreich ernährt. Also es ging trotzdem. Ich habe halt gemerkt, an bestimmten Situationen, okay, hier ist irgendwie gerade mein Histaminspiegel hoch. Das war aber kein Ernährungsthema. Also das war auch wieder so, ne, dass man dann gleich wieder denkt, so, oh Gott, jetzt muss ich wieder auf ganz viel verzichten. Es geht auch anders. Also es ist so wichtig, das mental, glaube ich, einmal voneinander zu trennen, weil natürlich werden durch die Ernährung Symptome ausgelöst und die Ernährung ist auch so die erste Schraube, die man drehen kann, um Symptome zu lindern, weil es das Einfachste ist. Es ist einfacher, die Ernährung umzustellen, als jetzt mal eben seinen Darm ins Gleichgewicht zu bringen. Und man darf eben schauen, dass man das so ein bisschen wieder voneinander trennt und das Essen eher positiv bewertet statt negativ.
Ja, und ich finde, du hast es ganz schön gesagt, auch wieder in den Kontakt mit dem eigenen Körper kommen und auch in sich reinhorchen und den Körper nochmal anders wahrnehmen, stärker wahrnehmen. Alles, was wir heutzutage tendenziell eher nicht mehr machen und sehr stark entkoppelt sind, ne, von unserem Körper und den Symptomen und auch oft ganz viele Symptome einfach abspeichern und denken, ja, das ist ja normal und das auch gar nicht mehr so, ne? Das ist so tief drin und so Normalität geworden. Wenn man dann mal wirklich anfängt, sich wieder mit dem Körper auseinanderzusetzen, merkt, okay, da passieren dann auch einige Dinge und es ist anders. Ja, es kann ja auch so sein.
Ja. Also es ist wirklich dieses, wir haben das echt total verlernt oder vielleicht gar nicht erst richtig gelernt. Also diese Symptome oder diese, ich sage immer so, Zeichen, ich finde Symptome ist auch so ein negativ behaftetes Wort, diese Zeichen vom Körper zu deuten, wahrzunehmen, anzunehmen, also mit dem Körper zu arbeiten, statt gegen den Körper oder gegen die Symptome. Das ist was irgendwie durch unser System nicht so richtig stattfindet oder auch sich dann mal zurückziehen zu dürfen, wenn es einem nicht gut geht. Also wie schlecht muss es einem gehen, dass man dann nicht mehr zur Arbeit geht? Diese Themen auch. Und seitdem ich so ein bisschen diesen Modus fahre, sobald ich so ein bisschen Beschwerden habe, dass ich mich wirklich echt zurückziehe, sage ich, mache wirklich nur das Nötigste und ich lege mich auch dann gleich wieder ins Bett, nach, weil ich auch ein bisschen angeschlagen bin. Einfach das. Bevor das erst ganz schlimm ist, also nicht dann erst zu so handeln, wenn es ganz schlimm ist und gar nichts mehr geht und dazwischen ist dann irgendwie Zähne zusammenbeißen und los geht's, was wir auch viel gelernt haben in der Gesellschaft, sondern zu sagen, nein, ich bringe da vorher schon irgendwie Weichheit rein und auch eine gewisse Liebe zum Körper und zu sagen, okay, ich merke, hier fängt gerade irgendwas an zu brodeln, ich mache jetzt schon mal Pause, weil dann wird es vielleicht auch erst gar nicht so schlimm. Und je länger wir warten, auch bei der Histaminintoleranz, je länger wir das einfach so hinnehmen, desto schwieriger ist es auch oder desto länger dauert es auch, alles wieder zu behandeln und wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
So schön hast du das gesagt. Alle, die jetzt zuhören, zuschauen und wissen wollen, wie können sie auch mit dir oder mit euch arbeiten? Du bist ja auch gar nicht allein, weil das ist ja auch ein größeres Team, was bei HistaFit auch arbeitet. Also wie kann man euch erreichen? Was bietet ihr alles an?
Also ich fange mal mit HistaFit an. Das ist ja unsere Online-Kursplattform und wir machen ganz, ganz viel auch über Instagram. Also der leichteste Weg ist Instagram oder über die Webseite. Das kannst du ja gerne auch nochmal verlinken, wo man ganz viele Infos findet, auch ganz viele histaminarme Rezepte findet, Blogartikel zu allen möglichen Themen und dann eben auch mit unseren Kursen auf Ursachenforschung gehen kann. Also wir haben einen Kurs, wo es sich auch nur darum dreht, welche Tests sinnvoll sind, welche nicht sinnvoll sind. Ein Kurs Histapower, der jetzt auch gerade läuft, die Tore geöffnet hat, wo es darum geht, die Ursachen zu behandeln, wo wir euch auch ein Jahr lang begleiten, was zusammen machen, was ich auch immer schön finde, weil als Gruppe ist es einfach schöner, als wenn man das irgendwie im Alleingang macht. Wir machen jetzt im November auch nochmal 4 Wochen eine Lebergruppe auf, wo ich dann auch nochmal aktiv mitmache. Genau. Dann gibt es den Bereich Histanutri. Das sind unsere Nahrungsergänzungsmittel, die wir natürlich auch super gut und gerne mit den Kuren verknüpfen, wo es darum geht, nochmal mit Pflanzenstoffen und bestimmten Vitaminen den Histaminabbau zu fördern, die Leber zu stärken, die Darmflora wieder aufzubauen. Also alles Mögliche für Darm, Leber, Histaminstoffwechsel, Mastzellstabilisierung. Und unser letzter Bereich, der jetzt dazu gekommen ist, ist Histafood. Das sind Lebensmittel für Menschen mit diversen Unverträglichkeiten, die eben auch ja, für eine ausgewogene Ernährung sind. Also ich sage immer so, was man viel im Supermarkt sieht, hat meiner Meinung nach nicht mehr ganz so viel mit Lebensmitteln zu tun. Da ist leider auch vieles dabei, was eher nicht so gesundheitsfördernd ist. Und unser Ziel ist es damit eben, ja, trotzdem Genuss in den Alltag zu bringen, trotz Unverträglichkeiten, aber eben auch zu schauen, dass das Lebensmittel sind, die jetzt ja, den Körper nicht noch zusätzlich belasten.
Was sind das zum Beispiel für Lebensmittel? Was habt ihr da so?
Wir haben Müsli, wir haben Brot, eine Brotbackmischung, wo man einfach quasi Wasser dazu packt und das dann backen kann, so also mit Körnern und auch glutenfrei. Da sind Aufstriche dabei, Gemüseaufstriche, süße Aufstriche. Das, was wir jetzt ganz neu haben, ist so ein Proteinaufstrich, weil Protein ist auch immer ein Thema bei uns Hittis. Es ist so ein bisschen schwierig. Genau, Riegel für unterwegs, alles, was so ein bisschen den Alltag auch erleichtert.
Schön, klingt sehr gut. Also, Leute, ihr wisst Bescheid. Schaut auf jeden Fall bei HistaFit und quasi dem Hista-Universum vorbei und bei Melina und dem ganzen Team. Wenn ihr da denkt, dass ihr vielleicht Beschwerden habt oder das auch herausfinden möchtet. Und Melina, an dich jetzt erstmal vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Fand ich super spannend, habe ich auch noch mal ganz viel für mich mitnehmen können und auch danke, weil ich weiß, auch du bist ja ein bisschen angeschlagen. ja, war ein sehr, sehr schönes Gespräch und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute und auch erstmal gute Besserung.
Vielen Dank dir, es war wieder sehr schön.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.